RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schweigeminute in Graz. Am Tag nach dem Amoklauf an einer Schule gedenken die Menschen um 10 Uhr morgens der Todesopfer. Österreich hält inne und trauert. Gestern Vormittag zur selben Uhrzeit war der Notruf bei der Polizei in Graz eingegangen. Ein ehemaliger Schüler schoss um sich. 9 Jugendliche im Alter zwischen 14 bis 17 Jahren sowie eine Lehrerin wurden getötet. Danach nahm der 21-jährige Täter sich das Leben. Sein Motiv ist weiter unklar. Die Regierung hat eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen.
Gemeinsame Trauer am Tag nach dem Amoklauf. Am Grazer Gymnasium sind auch heute 40 Personen vom Kriseninterventionsteam im Einsatz. Viele Schülerinnen und Schüler stehen immer noch unter Schock.
Wir wollen einfach nur zusammen trauern und versuchen, das alles zu begreifen, was passiert ist.
Am Nachmittag kommt der Bundespräsident auf den Grazer Hauptplatz, bringt eine Kerze, gedenkt der 10 Todesopfer und stellt die alles entscheidende Frage.
Wie können wir die Wahrscheinlichkeit solcher Morde in Zukunft verhindern?
Hier soll der 21-jährige Täter gewohnt haben, laut Nachbarn ein unauffälliger junger Mann. Bei einer Hausdurchsuchung wird eine nicht funktionsfähige Rohrbombe gefunden. Dass der Täter mit 2 legalen Waffen geschossen haben soll, heizt die Diskussion um das vergleichsweise laxe Waffenrecht in Österreich an. Waffen der Kategorie C, Gewehre, die händisch nachgeladen werden müssen, kann hier in einem Wiener Waffengeschäft jeder Erwachsene kaufen. Es braucht dafür nur einen Ausweis.
Vom Tödlichkeitsaspekt her sind die sogar schlimmer als eine Pistole.
Der Täter hatte sogar eine Waffenbesitzkarte, für die man ein aufwendiges Prozedere durchlaufen muss. Während die Polizei immer noch nach dem Motiv des Täters sucht, steht Graz zusammen und versucht, mit der Tragödie umzugehen. In Österreich sind 1,5 Millionen Waffen im Privatbesitz. Das ist im europäischen Vergleich viel. In Deutschland etwa ist es weitaus schwieriger, an Waffen zu kommen. Nach dem Amoklauf fordern nun erste österreichische Politiker, das Waffenrecht zu verschärfen.
Das polnische Parlament hat Ministerpräsident Tusk das Vertrauen ausgesprochen. Nach dem Sieg des Rechtspopulisten Nawrocki bei der Präsidentenwahl wollte Tusk mit der Abstimmung sicherstellen, dass sein Mitte-Links-Bündnis weiter geschlossen hinter ihm steht. Es wird erwartet, dass Nawrocki Gesetzesvorhaben von Tusks proeuropäischer Regierung mit seinem Veto blockiert.
Donald Tusk zeigt sich am Ende dann doch erleichtert, auch wenn niemand wirklich damit gerechnet hatte, dass er die Vertrauensabstimmung heute verlieren wird. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten spricht ihm das Vertrauen aus. Ich habe diese Abstimmung aus offensichtlichen Gründen als Vertrauensvotum bezeichnet. Es gab eine verständliche Aufregung, Spekulationen darüber, ob die Regierung überleben oder ich gestürzt werden würde. In seiner Regierungserklärung am Morgen will Tusk ein Zeichen der Stärke setzen, denn die Präsidentschaftswahl vor 1,5 Wochen war auch eine Abstimmung gegen ihn. Sein Parteifreund und Wunschkandidat Rafał Trzaskowski hatte knapp verloren. Man kann die Augen nicht vor der Realität verschließen. Diese Herausforderungen sind größer, als wir erwartet haben. Es gibt zwar kein Erdbeben im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen, aber lassen Sie uns das Kind beim Namen nennen. Wir stehen vor 2,5 Jahren sehr harter, ernsthafter Arbeit unter Bedingungen, die sich nicht zum Besseren wenden werden. Denn der künftige Präsident Nawrocki, der zum Lager der rechtspopulistischen PiS gehört, wird Tusks Regierung wohl noch stärker blockieren als der noch amtierende Andrzej Duda. Nawrocki hatte bereits Widerstand gegen Tusk angekündigt. Karol Nawrocki wird definitiv ein entschiedenerer Präsident sein als Duda. Meiner Meinung nach konnten Duda und Tusk irgendwie miteinander auskommen. Duda gab Tusk sogar in mehrfacher Hinsicht nach. Mit Nawrocki dürfte das wohl vorbei sein.
Die Vertrauensfrage hat Donald Tusk heute zwar gewonnen, aber sein Grundproblem bleibt. Ein neuer Präsident Karol Nawrocki, der zum Lager der rechtspopulistischen PiS gehört und der alle wichtigen Reformvorhaben blockieren will. Sein Ziel,
die Regierung so weit zu schwächen, dass die Peace bei der nächsten Parlamentswahl wieder an die Macht kommt.
Vor gut einer Woche hatten sich Moskau und Kiew auf einen Austausch von Kriegsgefangenen und gefallenen Soldaten geeinigt. Dann folgten tagelanger Streit und Verzögerungen. Nun hat Russland der Ukraine die sterblichen Überreste von mehr als 1200 Soldaten übergeben. Das teilte die ukrainische Koordinierungsstelle mit. Kiew übergab im Gegenzug 27 tote russische Soldaten. Die Bedrohung durch Russland ist auch in Dänemark zu spüren. Deshalb will das Land seine Streitkräfte stärken und nun auch Frauen zum Wehrdienst verpflichten. Bisher dienten sie freiwillig im dänischen Militär. Das Parlament in Kopenhagen verabschiedete heute einstimmig die Wehrpflicht für Frauen. Vom kommenden Jahr an sollen dann dieselben Bedingungen wie für Männer gelten. Gibt es nicht genügend Freiwillige, können Frauen eingezogen werden.
Sie üben bereits gemeinsam. Frauen und Männer sind hier im dänischen Westjütland schon zusammen in der Grundausbildung. Victoria hatte sich freiwillig gemeldet. Doch nun soll der Dienst an der Waffe in Dänemark auch für Frauen zur Pflicht werden. Ich finde es sehr gut, dass Frauen hier die gleiche Möglichkeit bekommen wie Männer. Und ich denke, das wird viele motivieren, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Bislang sind rund ein Viertel der Wehrdienstleistenden Frauen auf freiwilliger Basis. Mit der Wehrpflicht für beide Geschlechter sollen es nun deutlich mehr werden. 7500 Männer und Frauen will Dänemark künftig pro Jahr einziehen, denn die Sicherheitslage in Europa habe sich grundsätzlich geändert. Wir leben in einer sehr veränderten Welt. Deshalb müssen wir unsere Verteidigung in Europa umfassend verstärken. Dabei spielen auch Dänemarks Wehrpflichtige eine zentrale Rolle. Derzeit hat Dänemark rund 24.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Das neue Wehrpflichtmodell soll für Nachwuchs sorgen, auch für internationale Aufgaben. Wir müssen in Dänemark auch bereit sein zu helfen, auch wenn es zu einem Angriff in einem anderen europäischen Land, zum Beispiel im Baltikum, kommt. Nach Norwegen und Schweden ist Dänemark das dritte Land in Europa, das die Wehrpflicht auch für Frauen einführt.
Im Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es eine erste Einigung. Laut US-Präsident Trump werden die USA künftig Zölle in Höhe von 55% auf chinesische Importe erheben. Umgekehrt lege China seinen Zollsatz für US-Waren auf 10% fest. Außerdem wolle China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Im Gegenzug dürften junge Chinesen wieder an US-Universitäten studieren, so Trump. Im Gazastreifen versuchen die Menschen jeden Tag irgendwie an Lebensmittel zu kommen. Immer wieder gibt es dabei Zwischenfälle nahe der Verteilzentren. Nach palästinensischen Angaben sind dabei erneut mehr als 28 Menschen durch Schüsse der israelischen Armee ums Leben gekommen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.
Das Schifa-Krankenhaus in Gazastadt. Zahlreiche Verletzte werden am Morgen eingeliefert. Sie hatten versucht, etwas von den knappen Hilfslieferungen bei einem der wenigen Verteilzentren abzubekommen. Gestern Abend um 8 Uhr sind wir dorthin, um Mehl zu holen. Die Armee hat uns in das Gebiet reingelassen, wo die Hilfe verteilt wird. Plötzlich haben sie auf uns mit Drohnen und Panzern geschossen, Blendgranaten gefeuert. Die israelische Armee sagt, über Schüsse tagsüber habe man keine Informationen. In der Nacht hätten Soldaten Warnschüsse auf Verdächtige abgegeben, die eine Bedrohung für die Truppen dargestellt hätten. Dieser junge Mann wurde verletzt, berichtet sein Vater. Er wollte nur Mehl für seine Frau und seine Kinder holen, damit sie etwas zu essen haben. Und dann wird einfach auf diese jungen Männer geschossen. Das sind Todesfallen. Das kann so nicht weitergehen. Die Vereinten Nationen müssen wieder Hilfe verteilen. So funktioniert das nicht. Die Menschen sterben. Seit 2 Wochen geben Angestellte einer amerikanischen Sicherheitsfirma an Verteilstellen im Süden und Zentrum begrenzt Hilfsgüter aus. Verantwortlich ist eine umstrittene private Organisation, die von den USA und Israel unterstützt wird. Immer wieder kommt es zu Chaos, fast täglich fallen Schüsse. Mehr als 160 Menschen wurden seitdem im Umkreis der 4 Verteilzentren laut palästinensischen Angaben getötet. Augenzeugen berichteten zuletzt auch von Schüssen durch lokale Milizen. Und die verzweifelte Lage kann sich für die Menschen noch weiter verschlimmern. Auch die Hamas hat ein Interesse daran, die amerikanisch-israelischen Verteilzentren zu sabotieren. Und der israelische Premierminister Netanyahu hat eingeräumt, dass Israel palästinensische Clans im Gazastreifen beauftragt hat, die sich gegen die Hamas stellen. Beobachter warnen davor, dass das einen Bürgerkrieg befeuern kann.
Ein Laubwald in Süddeutschland, der liefert Holz, ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen und Erholungsort für Menschen. Aber die deutschen Wälder sind schwer krank. Klimakrise mit Hitze und Trockenheit, Umweltverschmutzung und Schädlinge zerstören immer mehr Bäume. Das zeigt auch der Waldzustandsbericht 2024.
So sieht eine gesunde Buche aus. Und so eine kranke. Erkennbar daran, dass sie wenige Blätter hat. Die sogenannte Kronenverlichtung. Der deutsche Wald steht unter Dauerstress. Der Zustand ist besorgniserregend, sagt der neue Landwirtschaftsminister.
Der Wald leidet immer noch unter den Trockenjahren zwischen 2018 und 2022. Hat sich da noch nichts erholt.
Hier Bilder aus dem Harz von vor 2 Jahren. Der Wald erholt sich aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr. 1984 war noch fast jeder zweite Baum gesund, heute nur noch jeder fünfte. Die 4 häufigsten Baumarten sind Fichte, Kiefer, Buche und Eiche. Der Fichte geht es noch am besten, 21% sind hier gesund. Bei der Kiefer sind es 20%, bei der Buche 18. Das Schlusslicht bildet die Eiche mit 16%. Hitze, Trockenheit, Pilze und Käfer setzen den Wäldern zu. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert viel mehr Anstrengungen.
Wir können den Wäldern konkret helfen, indem wir weniger Einschläge in alten Laubwäldern machen. Das heißt, dafür sorgen, dass das Kronendach geschlossen bleibt, dass die Wälder feucht bleiben und indem wir die Nadelforsten so rasch wie möglich in Laubmischwälder umwandeln.
Der Wald ist außergewöhnlich wichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen. Da sind sich alle einig.
Er war einer der Gründer der legendären Surferband Beach Boys, Brian Wilson. Nun ist der Sänger im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilte. Brian Wilson war der älteste von 3 Brüdern, die den Kern der Anfang der 1960er gegründeten Band bildeten. Er komponierte, sang, spielte Bass und Keyboard. Mit Hits wie Good Vibrations, Surfing USA und California Girls wurden die Beach Boys weltberühmt. Ihr Album Pet Sounds gilt vielen als bestes Popalbum des 20. Jahrhunderts. Und ein weiterer Künstler ist gestorben. Vor allem seine Nagelbilder machten den Maler und Objektkünstler Günther Uecker weltweit bekannt. Im Alter von 95 Jahren starb er gestern in seiner Wahlheimat Düsseldorf. Aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern fand der gelernte Handwerker nach dem Krieg seinen eigenen Weg in die künstlerische Avantgarde und wurde zu einem ihrer renommiertesten deutschen Vertreter.
Er schlug Nägel ein, sowie andere Striche ziehen. Und damit schuf er unverwechselbare Bilder. Günther Uecker war ein Star der Kunstwelt. Seine Werke sind rund um den Globus zu sehen, erzielen bei Auktionen schon mal Preise in Millionenhöhe. Ähnlich viele Nägel dürfte er verbraucht haben.
Das ist ja hier ein verlängerter Bleistift, wie man zeichnet. Nur ist das plastisch zu sehen, nicht? Es ist eine plastische Notation, die, wenn das Licht einfällt, auch das Licht modelliert, sodass der Tagesablauf wirklich wie eine Sonnenuhr empfunden werden kann und man den kosmischen Zusammenhang auch begreift.
Seine Kunstwerke hängen auch im Berliner Reichstagsgebäude, im von ihm gestalteten Andachtsraum. Die meterhohen Nagelreliefs sind Zeugnisse seiner kreativen Kraft. Seit 1955 war Düsseldorf sein Lebensmittelpunkt. Günther Uecker war ein außergewöhnlicher Künstler. Für ihn waren Nagelfelder auch tagebuchähnliche Seelenlandschaften, die er Empfindungswerte aus der Zeit nannte.
Alles, was in meiner Umgebung war, habe ich immer verarbeitet. Wie man als Kind so Töpfe geschlagen hat, nicht? Oder bei Umzügen oder irgendwo im Atelier stand und sagte, das kombinierst du mit dem. Nicht? Das ist einfach nur Randal.
Seiner mecklenburgischen Heimat blieb er immer treu. Noch im hohen Alter gestaltete er 4 große blaue Glasfenster für den Schweriner Dom, die im vergangenen Jahr eingeweiht wurden.
In diesen Tagen hält bei uns der Sommereinzug und der bringt heute Abend ein besonderes Naturschauspiel. Ab etwa 23 Uhr ist der sogenannte Erdbeermond am Himmel zu sehen. Ein großer, rot gefärbter Juni-Vollmond. Seine Bahn verläuft in diesem Jahr so flach wie seit 18 Jahren nicht. Ob Sie freie Sicht auf den Erdbeermond haben? Dazu nun unsere Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. Juni.
Eine umfangreiche Hochdruckzone hält fast alle Wolken fern und zusammen mit der Sonne lässt heiße Luft aus Nordafrika die Temperatur kräftig steigen. Heute Nacht leuchten der volle Mond und die Sterne von einem fast wolkenlosen Himmel und morgen gibt's meist strahlenden Sonnenschein. Hier und da ziehen auch mal ein paar lockere Quell- oder dünne Schleierwolken vorüber. Im Südwesten heute Nacht bis 16, im Erzgebirge dagegen nahe 0 Grad. An der Ostsee morgen bei Seewind noch unter 20, an Rhein, Mosel und Saar schon über 30. Grad. Auf Freitag meist sonnig, da es immer schwüler wird, sind Richtung Westen teilweise heftige Hitzegewitter möglich, die Samstag lokal auch Unwetterpotenzial haben, während es in der Osthälfte noch sonnig und trocken bleibt. Sonntag können sich auch dort unwetterartige Gewitter entwickeln.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Und der kommt vom NDR aus Hamburg. Ich bin Marius Zegri. Herzlich willkommen. Wenn in der Politik aktuell Zusammenarbeit mit Russland und ein Stopp der Aufrüstung gefordert wird, dann würde kaum jemand auf den ersten Blick vermuten, dass diese Forderung von SPD-Politikern kommen. Aber tatsächlich haben prominente Sozialdemokraten ein Manifest geschrieben und unterzeichnet, in dem sie genau das verlangen. Und zwar nur kurz nachdem Kanzler Merz Moskau Terror gegen die Zivilbevölkerung und schwerste Kriegsverbrechen vorgeworfen hat. Entsprechend aufgeregt waren die Reaktionen auf das Papier heute in Berlin. Einzelheiten dazu jetzt von Georg Schwarter aus unserem Hauptstadtstudio.
Friedenspolitik statt Aufrüstung lautet die Botschaft, verfasst unter anderem vom Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich und dem SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner. Das Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, kritisiert die so wörtlich militärische Alarmrhetorik und die riesigen Aufrüstungsprogramme. 100 überwiegend sozialdemokratische Unterzeichner fordern unter anderem das.
Zentrale Elemente einer neuen, zukunftsfähigen Friedens- und Sicherheitspolitik sind daher eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und eine Zusammenarbeit mit Russland.
Zusammenarbeit mit Russland? In der SPD ist die Aufregung groß. Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist nach eigenen Worten irritiert, verstört, verärgert über das Dokument. Zusammenarbeit mit einem Kriegsverbrecher Putin, fragt Fiedler. Die Parteispitze schweigt, spricht von einem Debattenbeitrag Einzelner. Das koche heute hoch, morgen wieder runter. Fraktionschef Mirsch will sich vor dem Mikrofon über die Breitseite unter anderem von seinem Vorgänger Mützenich nicht äußern. Braut sich da ein Aufstand zusammen? Die schriftliche Antwort von Mirsch.
Da braut sich gar nichts zusammen. Die SPD war immer eine Partei, in der über Außen- und Sicherheitspolitik intensiv debattiert wird. Das Papier ist ein solcher Debattenbeitrag. Das ist legitim, auch wenn ich zentrale Grundannahmen ausdrücklich nicht teile.
Die SPD hatte auf ihrem Parteitag 2023 einhellig beschlossen, solange Moskau den Kurs nicht ändere, müsse in Europa Sicherheit vor Russland organisiert werden. Militär sei Teil der Friedenspolitik. Knapp 3 Wochen vor dem Bundesparteitag und dem NATO-Gipfel, auf dem höhere Verteidigungsausgaben beschlossen werden sollen, haben die Sozialdemokraten jetzt einen parteiinternen Streit über die Außen- und Sicherheitspolitik der SPD.
Und auch über dieses Timing hat NDR-Moderator Sebastian Ottowitz mit einem der Unterzeichner dieses Manifests gesprochen, mit dem SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner. Und er wollte als erstes wissen, warum das Papier gerade jetzt veröffentlicht worden ist.
Es ist zum einen ja so, dass wir sehen, dass in der ganzen Welt aufgerüstet wird. Wir reden über irrsinnige Summen, die ausgegeben werden sollen. 5% des Bruttosozialprodukts, das wären 225 Milliarden Euro jedes Jahr im Bundeshaushalt. Und wir reden in Zeiten von einem Krieg, der nicht enden will, in der Ukraine mit viel Leid im Gazastreifen und in anderen Teilen der Welt, in Afrika und anderswo. Und insofern ist es, glaube ich, schon die Zeit, auch darüber zu reden, ob es neben der Militärdoktrin, neben dem militärischen Denken und Handeln auch noch was anderes geben kann. Und außerdem haben wir in der SPD ja vereinbart, dass wir nach der Wahl über die Gründe für das schlechte Wahlergebnis reden wollen und über die Frage, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Das ist ein Debattenbeitrag innerhalb der SPD und die SPD ist eine Friedenspartei, da gehört das hin.
Innerhalb der SPD wird aber darüber jetzt natürlich auch schon diskutiert. Wie viel Protest steckt denn da drin, auch gegen die von vielen oft zitierte Klingbeilisierung der SPD, dagegen, dass Lars Klingbeil ja hauptsächlich ihm Nahestehende zum Beispiel in die Regierungsmannschaft geholt hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mich beschäftigt sehr viel mehr die Friedenspolitik, weil ich bei vielen anderen Parteien sehe, dass dann nur noch über Waffen gesprochen wird, über sonst gar nichts. Und ich glaube, wir haben nicht zu wenig Waffen in der Welt, sondern wir haben zu wenig Ressourcen, um über die eigentlichen Probleme wie Armut, wie Bürgerkriege, wie Umweltzerstörung, wie Fluchtbewegung zu sprechen und was dagegen zu tun. Wir geben Milliarden für Waffen aus und Milliarden, um dann den Wiederaufbau in Aleppo, in Gaza oder in der Ukraine zu machen. Dass das nicht so sinnvoll ist, das leuchtet, glaube ich, jedem ein, der darüber mal ernsthaft nachdenkt, was das heißt.
Sie wollen, so steht es auch in Ihrem Manifest, eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen mit Russland. Vorher muss aber natürlich erstmal ein Schweigen der Waffen eintreten, um dann mit Russland sprechen zu können über eine Sicherheitsarchitektur in Europa. Wie wollen Sie da denn realistischerweise hinkommen?
Naja, also, dass das sehr, sehr schwierig ist, das war immer so, was die Beendigung von Kriegen angeht, auch in der Vergangenheit. Und man hatte auch nie leichte Partner. Und ich sage nur, Abrüstungsverträge, Rüstungskontrollverträge sind nie in Friedenszeiten Friede, Freude, Eierkuchen von Freunden beschlossen worden, sondern zwischen Gegnern in angespannten Zeiten, im Kalten Krieg und zu anderen Zeiten. Von Kennedy kann man lernen, dass er die Kuba-Krise und damit den Ausbruch des Dritten Weltkriegs, den Nahen, vermieden hat, dadurch, dass er eben verstanden hat, man muss sich in die Perspektive der anderen Seite hineinversetzen können, gerade wenn man sie nicht teilt. Und solche Klugheit, die kann es ja auch in heutiger Zeit noch geben.
Sie kritisieren diesen Rüstungswettlauf, den Sie da ansprechen, in Ihrem Manifest und auch die Koppelung der Rüstungsangaben an das Bruttoinlandsprodukt. Nur jetzt hat die Bundesregierung ja eine Aufrüstung beschlossen mit dem Aussetzen der Schuldenbremse. Das wird sie ja jetzt nicht zurücknehmen, egal ob sie dieses Manifest verfassen oder nicht.
Naja, also es ist ja schon so, dass wir die Aussetzung der Schuldenbremse beschlossen haben, über den Etat wird jedes Jahr im Deutschen Bundestag entschieden. Und nochmal, ich weiß nicht, ob es so klug ist, wenn wir sehen, dass die Börsenkurse der Rüstungskonzerne nach oben schießen und die zivilen Unternehmen Schwierigkeiten haben mit der Wirtschaftskrise. Ich glaube, wir müssen uns wirklich ernsthaft Gedanken machen, wie wir neben der Unterstützung der Ukraine, ich betone ausdrücklich neben der Unterstützung, auch der militärischen, dazu kommen, mit anderen wieder darüber zu reden, dass es vernünftigere Wege gehen kann, als sich wechselseitig totzurüsten und damit die Kriegsgefahren auch zu erhöhen, die ja unzweifelhaft da sind. Und das kann man ja gar nicht bestreiten. Und ich bleibe dabei, dass Helmut Schmidt recht hatte, als er gesagt hat, besser 100 Stunden vergeblich verhandeln, als einen Schuss abgeben. Er war Kriegsteilnehmer, wusste, was das bedeutet. Manch einer, der heute über Krieg redet, weiß offenbar nicht mehr, was das bedeutet. Und die Sätze, ich bin ja auch gegen den Krieg, aber Pünktchen, Pünktchen und dann folgt nichts, die bin ich allmählich auch ehrlich gesagt leid. Denn ich finde schon, wir müssen mehr tun, um das Elend und das Leid von Menschen zu beenden, ob im Gazastreifen oder anderswo, als wir das bisher geschafft haben.
Wenn ich aber auf Ihre Seite bei X gucke im Internet, dann sind viele es auch leid, dass Sie dort, wie Sie eben auch schon angesprochen haben, wieder die steigenden Aktienkurse für Rüstungskonzerne anführen. Sie schreiben auf X, das Ziel sind nicht diese steigenden Aktienkurse. Ich denke, das Ziel der Bundesregierung ist auch nicht, dass die Aktienkurse der Rüstungskonzerne steigen, sondern Sicherheit für Deutschland zu sorgen. Oder unterstellen Sie der Bundesregierung da andere Ziele?
Sicherheit für Deutschland wird aber nicht dadurch erreicht werden können, dass wir in Wettrüsten eintreten. Schauen Sie sich die Zahlen vom Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm an. Amerika, weit vor China, weit vor Russland, dann kommt Deutschland. Das kann irgendwie nicht die Zukunft sein. Und ich glaube schon, dass wir auch was lernen können aus der Vergangenheit dahingehend, wie man dazu kommen kann, in schwierigen Zeiten zwischen schwierigen Partnern eine andere Entwicklung zu kriegen. Man muss auch Regierungen und Bevölkerung voneinander unterscheiden. Wenn nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten gesagt hätten, die Deutschen sind alle Nazis, dann wären wir heute wahrscheinlich ein Agrarstaat. Wir sind aber aufgenommen worden in die Völkergemeinschaft. Relativ schnell sind heute die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das bedeutet, dass man uns eben nicht gleichgesetzt hat mit der Naziführung. Das sollten wir mit anderen Ländern auch nicht tun. Und Russland wird, wenn die Putin-Regierung eines Tages abgelöst, dann wird auch noch zur Geschichte und zur Geografie Europas gehören. Und ich glaube, gemeinsame Sicherheit ist eben ein Konzept, das klug ist, weil es erlaubt, bei Differenz und unterschiedliche Einschätzungen zur Regierungsform trotzdem wegzukommen von einem bedrohlichen Wettrüsten, das unter alle gefährdet.
Es soll kein Wettrüsten geben, gleichzeitig aber die Ukraine weiter unterstützen und nebenher den Kontakt zu Russland suchen. Wie soll das denn ganz konkret funktionieren?
Dass der schwierig ist, das kann doch niemand bestreiten. Kriege sind noch nie beendet worden durch Verlesen von Presseerklärungen oder Zuhören zu irgendwelchen ideologischen Reden, sondern das ist hinter verschlossenen Türen, das ist mühselig, das ist schwierig, das dauert seine Zeit, das ist auch mit Misserfolgen wahrscheinlich begleitet. Ich frage Sie aber mal, was ist denn die Alternative?
Ich bin ja nicht in der Bundesregierung.
Glaubt irgendjemand, wir könnten sozusagen das militärisch gewinnen? Was wäre denn gewesen, wenn die Nazis, was sie Gott sei Dank nicht hatten, Atommacht gewesen wären? Dann wäre der Krieg vermutlich nicht beendet worden mit einer bedingungslosen Kapitulation. Und in der Lage sind wir heute auch. Wir haben Atommächte, die sind militärisch nicht zu besiegen und wir müssen andere Wege finden, um dazu zu kommen, dass das militärische Potenzial nicht gegen Nachbarn eingesetzt wird und dass wir zu einer friedlichen Koexistenz wiederkommen. Auf dem Weg sind wir im Augenblick nicht.
Werden Sie dieses Manifest, das Sie heute veröffentlicht haben, auch auf dem SPD-Bundesparteitag noch einmal verteidigen?
Der Punkt ist, es wird ja eine Debatte geben über die Gründe für unser schlechtes Wahlergebnis und über die Frage, wie wir uns aufstellen für die Zukunft. Und da wird die Friedenspolitik bestimmt eine Rolle spielen, da bin ich sicher.
Sagt der SPD-Politiker Ralf Stegner.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Olympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Wer wird sie ausrichten? Es ist ja tatsächlich noch ein Weilchen, bis das überhaupt akut wird. Aber schon jetzt gibt's einige Bewerber und um einen geht's jetzt bei Christina Schröder.
Ja, und um einen mit besonders viel Ehrgeiz und das ist Indien. Anders als andere große asiatische Länder wie China oder auch Japan hat Indien aber noch nie Olympische Spiele ausgerichtet. Die Bewerbung für 2036 ist nun im vollen Gange und wie realistisch dieses Vorhaben ist, das berichtet aus Neu-Delhi Franziska Amler.
Jubelnde Fans, wehende Fahnen, Gänsehautmomente, wenn Rekorde fallen. Solche Bilder will auch Indien. Das Land träumt vom goldenen Sommer. 2036 wird der Subkontinent zum ersten Mal in seiner Geschichte Gastgeber der Olympischen Spiele sein. Premierminister Narendra Modi machte die Pläne bereits 2023 offiziell und lässt seitdem keine Gelegenheit aus, das Ziel zu bekräftigen. Erst kürzlich wieder bei einem Auftritt in Varanasi.
Wir arbeiten intensiv daran, die Olympischen Spiele 2036 nach Indien zu holen.
Für Modi ist Olympia ein nationales Prestigeprojekt. Auch Sportjournalist Sachi Chakko ist überzeugt, Indien ist bereit für die große Bühne.
Wir sind eine aufstrebende Nation. Die Ausrichtung der Olympischen Spiele ist der absolute Höhepunkt in der Sportwelt. Wenn ein Land Olympia ausrichtet, gilt es als wirtschaftliche Supermacht.
Rio, Tokio, Paris und bald auch Ahmedabad? Die Millionenstadt im westlichen Bundesstaat Gujarat gilt als heißer Kandidat für die Spiele 2036. Dort entsteht eines der größten Sportzentren Asiens mit Arenen für Tennis, Schwimmen, Basketball und mehr. Das Herzstück bildet das Narendra Modi Stadium mit 132.000 Plätzen, das größte Cricketstadion der Welt. Dass Gujarat im Fokus steht, ist kein Zufall. Premierminister Modi stammt aus dem Bundesstaat.
Prime Minister Modi came to power.
Seit Modi 2014 an die Macht gekommen ist, hat er die Infrastruktur in Gujarat stark ausgebaut. Die Region zählt heute zu den pulsierenden Zentren Indiens. In Bezug auf die Infrastruktur gibt es also kaum Herausforderungen. Die größte Aufgabe besteht darin, ein gutes olympisches Dorf zu errichten, das etwa 5 Kilometer vom Stadion entfernt liegt.
Doch nicht alle sind begeistert, besonders in einem Land, in dem sich Millionen Menschen oft nur eine Mahlzeit am Tag leisten können. Die geplanten Milliardenausgaben für Olympia werfen Fragen auf. Auch bei Malti 32, Eventmanagerin in Delhi.
I frankly think that that's not such a great idea.
Ich finde das ehrlich gesagt keine gute Idee. Indien hat so viele grundlegende Probleme im Gesundheitswesen, in der Bildung. Und dann sollen Milliarden für ein einziges Sportevent ausgegeben werden. Wenn wir wirklich in den Sport investieren wollen, warum dann nicht an der Basis?
Then why not do it at the grassroots, build the infrastructure there.
Auch sportlich ist das Land noch nicht da, wo es sein möchte. Denn wer Milliarden investiert, will Erfolge sehen. Doch bislang bleibt Indien deutlich hinter seinem Potenzial zurück. Zum Vergleich, China, ähnlich groß und wirtschaftlich stark, holte bei den letzten Sommerspielen 91 Medaillen und Indien lediglich 6. Das soll sich nun ändern. Indien investiert massiv in seine sportliche Infrastruktur. 10 neue olympische Trainingszentren sind geplant. Dazu kommen gezielte Förderprogramme für Talente im ganzen Land. Noch ist nichts entschieden. Das Rennen um Olympia 2036 bleibt offen. Ob Indiens Traum vom goldenen Sommer Wirklichkeit wird, entscheidet am Ende nicht nur das IOC, sondern auch, wie glaubwürdig das Land seine Ambitionen untermauern kann.
Unter den Ländern, die sich außerdem ab 2036 für die Sommerspiele bewerben wollen, ist übrigens auch Deutschland.
Und so weiter Sport mit Christina Schröder.
Der ARD-Infoabend. Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Emily Seidel. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. 243 Abgeordnete stimmten für ihn, es gab 210 Nein-Stimmen. Tusk hatte die Vertrauensabstimmung nach der Präsidentenwahl beantragt, um zu zeigen, dass er nach wie vor die Unterstützung seiner Koalitionspartner hat. Bei der Präsidentenwahl siegte der nationalkonservative Kandidat Nawrocki gegen den von Tusk unterstützten Bewerber Trzaskowski. Der Präsident kann in Polen Vorhaben der Regierung blockieren. Die USA und China haben im Handelsstreit nach US-Angaben eine grundsätzliche Verständigung erzielt. Das gab Präsident Trump bekannt. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Der Schwerpunkt der Gespräche lag aber offenbar beim Thema seltene Erden. Für die amerikanische Industrie ist das eine gute Nachricht. Viele Unternehmen sind auf seltene Erden angewiesen für die Produktion von Sensoren, Elektromotoren oder auch Waffen.
Österreich hat mit einer Schweigeminute der Opfer des Amoklaufs an einer Schule in Graz gedacht. Auf dem zentralen Platz der zweitgrößten Stadt des Landes versammelten sich hunderte Menschen. Einige legten vor dem Rathaus weitere Kerzen und Blumen nieder. In der Hauptstadt Wien ließen die Verkehrsbetriebe Straßenbahnen, U-Bahnen und Busse für eine Minute anhalten. Gestern hatte ein 21-Jähriger in einem Gymnasium um sich geschossen. Er tötete 10 Menschen und anschließend sich selbst. Die Situation der Wälder in Deutschland hat sich kaum verbessert. Das zeigt der Bericht für das vergangene Jahr aus dem Landwirtschaftsministerium. Nur jeder 5. Baum ist demnach gesund. Viele haben sichtbare Schäden an den Kronen. Landwirtschaftsminister Rainer hat Waldbesitzern Hilfe in Aussicht gestellt, denn Holz sei als nachwachsender Rohstoff wichtig für Arbeitsplätze und Wohlstand. Der Mitbegründer der US-Band Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 82 Jahren. Die Beach Boys wurden in den 60er Jahren mit Hits wie Good Vibrations, Surfin' USA und I Get Around weltberühmt. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Und das Wetter in Deutschland, nachts oft trocken bei Tiefstwerten von 14 bis 5 Grad, morgen sonnig bei Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee und bis 33 Grad in Südbaden. Morgen viel Sonne, im Westen später einzelne Schauer oder Gewitter, 20 bis 34 Grad, am Samstag anfangs sonnig, im Westen vermehrt Schauer und Gewitter, 20 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend
mit Marius Zekri. Hallo. Vor 3,5 Wochen haben die Polen Karol Nawrocki zum neuen Präsidenten gewählt. Der Politiker steht der rechtsnationalen Peace-Partei nahe, ist erzkonservativ und ein Europaskeptiker. Kurz, er ist das ganze Gegenteil der polnischen Regierung unter Donald Tusk. Der steht nämlich einer Mitte-Links-Koalition vor. Und um sich dieses Regierungsbündnisses wirklich sicher zu sein nach der Präsidentenwahl, hat Tusk heute im Parlament die Vertrauensfrage gestellt. Vor der Abstimmung hatten sich rund 270 Abgeordnete auf die Rednerliste setzen lassen. Aber am Ende des Tages hatte Tusk, was er wollte, die größtmögliche Zustimmung seiner Regierungspartner, wie Martin Adam aus Warschau berichtet.
Sogar Aleksandra Uznanska-Wiśniewska ist aus Florida zurückgekommen. Ihr Mann sollte heute von dort als zweiter polnischer Astronaut überhaupt ins All starten. Aber die Abstimmung im polnischen Sejm sei wichtiger, findet sie. Uznanska Wiśniewska ist Abgeordnete der Bürgerkoalition von Premierminister Donald Tusk. Und der gewinnt am Ende überraschend deutlich. Es haben 453 Abgeordnete abgestimmt, 243 dafür, 210 dagegen. Ich stelle fest, der Sejm der Republik Polen hat der Regierung das Vertrauen ausgesprochen. 243 Stimmen, das ist eine mehr, als die Koalitionsparteien überhaupt Abgeordnete haben. Darauf hatte Tusk gehofft, denn der Premierminister ist angeschlagen, seit bei der Präsidentschaftswahl die rechtspopulistische PiS gewonnen hat. Tusk aber will trotz der zu erwartenden Blockade durch den neuen Präsidenten weitermachen. Die Herausforderungen sind größer, als wir erwartet haben. Uns erwarten 2,5 Jahre schwerer Arbeit unter Bedingungen, die nicht besser werden. Ein Präsident, der die von uns vorgeschlagenen Änderungen abgelehnt hat, wird durch einen Präsidenten ersetzt, der mindestens genauso unwillig ist. Er kenne den Geschmack des Sieges, aber auch die Bitterkeit der Niederlage, hatte Tusk vor der Abstimmung erklärt. Nur Kapitulation kenne er nicht. Es war eine Verteidigungsrede gegen den Tiefschlag, den die Wählerinnen und Wähler ihm und seiner Regierung bei der Präsidentschaftswahl erteilt haben. Man hätte die eigenen Erfolge deutlicher vorzeigen müssen, sagt Tusk. Dabei seien die vergangenen 1,5 Jahre ein großer Erfolg. Wirtschaftlich stehe das Land gut da, die Grenzen seien sicher, die Infrastruktur werde ausgebaut. Polen sei zurück auf der internationalen Bühne und auch die versprochene Aufarbeitung der Rechtsbrüche unter der PiS-Regierung bis 2023 komme voran, wenn auch langsam. Überhaupt ging es immer wieder um Tusks alten Gegner, um die PiS-Partei, was der PiS-Abgeordnete Marcin Przydacz Tusk dann auch genüsslich vorhielt.
Mówił pan ponad godzinę.
Sie haben über eine Stunde lang gesprochen, um die Vertrauensfrage zu stellen, aber eigentlich haben Sie nur über die PiS gesprochen. Sie können im Grunde über nichts anderes sprechen. Wir würden gerne hören, was Ihre Pläne sind. In vielen anderen Redebeiträgen wiederum gaben PiS-Vertreter ihr Bestes, um den Dauerkonflikt weiter anzuheizen. Immer und immer wieder wird Tusk beschuldigt, in Wahrheit für Deutschland und gegen polnische Interessen zu arbeiten. Aber auch die linke Opposition beklagt, dass sich Tusk mal wieder nur an der PiS abgearbeitet hat. Die Razem-Abgeordnete Marcelina Zawisza zum Beispiel. Wir haben absolut nichts darüber erfahren, was die Regierung im Gesundheitswesen plant. Die Menschen schreiben dramatische Nachrichten, wie schwer es ist, einen Arzttermin zu bekommen. Die Wartezeiten in den Krankenhäusern werden immer länger und Sie finden, wir sollen hier nur hören, dass die PiS böse ist? Dabei war ein Ergebnis der Präsidentschaftswahl, dass viele Polinnen und Polen genervt sind vom sogenannten Duopol. Davon, dass Tusks Bürgerkoalition und die PiS seit Jahrzehnten die polnische Politik mit ihrer Dauerfehde dominieren. Mit der überstandenen Vertrauensfrage hat Donald Tusk sich und seiner Regierung eine Verschnaufpause verschafft. Aufbruchsstimmung hat er nicht verbreitet.
Der ARD-Infoabend. Wirtschaft.
Es ist lange her, dass Deutschland oder genauer gesagt Sachsen-Anhalt das Zentrum der Solarindustrie war. Dort sind die wirkungsstärksten Solarzellen der Welt hergestellt worden, aber dann kam China mit deutlich günstigeren Modellen. Die großen Unternehmen haben dann der Reihe nach dicht gemacht und nun endet mit der Insolvenz des Herstellers Meyer Burger auch der letzte Versuch, eine Solarzellenfertigung in Europa zu halten. Also was ist noch übrig vom deutschen Solar Valley? Ralf Geißler ist hingefahren und hat sich umgehört.
Mit Uwe Schmoll kann man trefflich über alte Zeiten plaudern. Der 61-Jährige war einst der erste Angestellte von Q-Cells, jener Firma, die vor 20 Jahren das Solar Valley gründete. Einen Industriepark bei Bitterfeld-Wolfen, in dem Fabrik nach Fabrik eröffnete. Deutsche Solarzellen waren damals gefragt.
Mit 14,6% Wirkungsgrad, das war damals Weltspitze. Also das war so eine fantastische, so eine geile Stimmung, das kann man nicht beschreiben, das kann man auch nie wieder erleben. Also das waren wahnsinnig tolle Zeiten.
Einst arbeiteten im Solar Valley 3000 Leute. Heute forschen noch rund 400 Mitarbeiter im Auftrag von Hanwha Q-Cells an neuen Produkten. Uwe Schmoll steht vor seiner ehemaligen Fabrik, ein Mähroboter dreht einsam Runden. Direkt gegenüber ist mit Meyer Burger nun der letzte Hersteller an den Billigimporten Chinas gescheitert. Schmoll hat es nicht überrascht.
Wenn die kommen, dann kommen sie. Ja, und nicht nur ein bisschen, sondern da sind sie da. und mit den Preisen konnten sie nachher nicht mehr mit. Das war unmöglich. Also wenn man keine Subventionen, wenn man keine Fördermittel kriegt, dann ist man chancenlos gegen die Chinesen.
Dass das Solar Valley trotzdem weiterlebt, daran arbeitet Clemens May. Er leitet den Technologiepark Mitteldeutschland, wie das Gelände offiziell heißt. Schon vor 10 Jahren, nach den ersten Solarpleiten, suchte der Park Alternativen. Mit Erfolg. Clemens May führt übers Gelände.
Und hier haben wir ja links FEV, ja. Die testen diese Autobatterien unter Extrembedingungen. Genau rechts sehen wir Highsurf. Die warten diese kleinen Flurfahrzeuge, die man auf diesem Flughäfen findet.
Zu den großen Neuansiedlungen gehört eine Papierfabrik. In diesem Jahr soll auch in die Halle des insolventen Solarherstellers Solibro wieder Leben einziehen. Trotzdem hat May noch Platz, in Summe 130 Hektar, ein Drittel des Industrieparks.
Unser Vorteil hier ist natürlich, dass auf den vorhandenen Flächen bereits Baurecht besteht. Das heißt, es gibt gültige Bebauungspläne der Kommunen, sodass man theoretisch morgen einen Bauantrag auch stellen könnte.
Um die Attraktivität des Standorts zu erhöhen, sollen in 2 Jahren Güterbahngleise ins Solar Valley führen. Trotzdem, sagt der Standortmanager, hielten sich Investoren gerade zurück. Wirtschaftskrise.
Wir hoffen jetzt ein bisschen auf die Wirtschaftspakete der neuen Bundesregierung, dass dort so eine Art Aufschwung wieder passiert und erhoffen uns da auch wieder vermehrt Anfragen.
Dass es heute im Solar Valley so leer ist, hätte man verhindern können. So sieht es jedenfalls Uwe Schmorl, der viele Jahre Betriebsrat bei Q-Cells war. Rückblickend sagt er, die Bundesregierung hätte ihre Vorzeigeindustrie retten müssen.
Die Solarindustrie dieser Welt entstand in Dahlheim, das ist definitiv so. Und das hat man einfach kaputt gehen lassen. Und ich habe in Berlin von der Regierung die Antwort gekriegt, wir legen uns wegen der kleinen Solarindustrie nicht mit China an. Punkt. Also hat man zugeguckt, wie man uns erschießt.
Eine Wiederauferstehung hält Schmorl für unwahrscheinlich. Trotzdem kommt er noch gern ins Solar Valley für Interviews, um Kollegen zu treffen. Er sagt, wenn er hier auf der Hauptstraße der Sonnenallee steht, empfinde er immer noch Stolz.
Und kommen wir von der Sonnenenergie zur Windenergie. Die ist in Deutschland weit verbreitet, in so ziemlich jeder Region. Da stehen ja große Windräder, die sehen Sie häufig, wenn Sie über die Autobahn fahren zum Beispiel oder im Zug sitzen. Aber es kommt immer wieder vor, dass diese Windräder kaputt gehen und das oft mit weitreichenden Folgen. In Lübz, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, ist vergangenen Freitag das Rotorblatt einer solchen Windturbine abgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, aber der Schaden ist hoch. Fälle wie diesen gibt's bundesweit. Derlei passiert zwar nicht oft, aber jeder Fall ist schwerwiegend. Wie Windräder kontrolliert werden und wie ihre Sicherheit gewährleistet wird, das hat sich Astrid Wolf in Sachsen angesehen und einen Wartungstechniker bei seiner Arbeit begleitet.
Knut, ich würde einmal hier auserden, um die Sicherungsauslösung zu testen.
Jonas Pape hockt vor einem kleinen Trafohäuschen und kontrolliert die Sicherungen. Neben ihm erhebt sich ein weißes Windrad 74 Meter in die Höhe. Vor fast 20 Jahren ist es am Stadtrand von Leipzig in Betrieb gegangen. Der Wind weht kräftig, aber das Windrad steht still. Die Elektrik muss komplett geprüft werden. Mit der geplanten Wartung werden Servicetechniker Pape und sein Kollege einen Tag beschäftigt sein. Mögliche Schäden wären zum Beispiel auch abgerissene oder gequetschte Kabel oder lockere Schrauben. Pape führt an anderen Tagen auch Blitzschutzprüfungen durch. Für Bauteile wie die Rotorblätter seien andere Teams zuständig. Neben Wartungen der Hersteller oder Betreiber gäbe es nach Richtlinie des Deutschen Instituts für Bautechnik regelmäßig auch Kontrollen von unabhängigen Sachverständigen, erklärt Stefan Grote, Fachreferent Technik beim Bundesverband Windenergie. Der Verband hat erst im April Grundsätze für die wiederkehrende Prüfung von Windenergieanlagen herausgegeben.
Um Prüfinhalt und Prüfumfang bei Windenergieanlagen nochmal zu konkretisieren und detaillierter zu beschreiben. Darüber hinaus eben auch noch den regulatorischen Rahmen zu benennen und dort auch Anforderungen an Dokumentation und an den Sachverständigen selber nochmal aufzuführen.
Ganz ausschließen könne man Havarien oder Unfälle wie Rotorblattabrisse nicht, aber diese kämen in Anbetracht von mehr als 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland selten vor, sagt Grote. Auch der TÜV übernimmt teilweise Kontrollen an den Anlagen. Der TÜV-Verband geht von etwa 50 gravierenden Störfällen im Jahr aus und kritisiert, dass diese nicht zentral gemeldet und genau statistisch erhoben werden. Geschäftsführer Joachim Bühler fordert schon lange eine bessere gesetzlich verpflichtende Regelung. Seit 2004 gäbe es zwar eine bundeseinheitliche, aber die Prüfung alle 2 Jahre könne durch betriebsinterne Wartungen auf 4 Jahre ausgeweitet werden. Und?
Bei den sogenannten Altanlagen, die vor 2004 errichtet worden sind, gibt es diese bundeseinheitliche Regel nicht. Da kommt es zum Teil auf die jeweilige Region an. Und deswegen haben wir so ein bisschen einen regulatorischen Flickenteppich in Deutschland. Und wir als TÜV sprechen uns dafür aus, den besser zu vereinheitlichen und zum Beispiel verpflichtend Kontrollen alle 2 Jahre an sämtlichen Windenergieanlagen in Deutschland durchzuführen.
Sorgen, dass die Windräder nicht sicher sind, macht sich Servicetechniker Jonas Pape nicht. Er vertraut der Technik und den Kontrollen und freut sich am meisten auf die Wartung hoch oben in der Gondel wegen des Ausblicks.
Es ist auch jedes Mal aufs Neue wunderschön, wenn man jetzt unten dichten Nebel hat und dann steht man da oben und bis auf die eigene Anlage sieht man nichts. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben.
Sagt Windradtechniker Jonas Pape über seinen Job in einem Beitrag von Astrid Wulff. Hier mal der Infoabend. Die Zeit jetzt, es ist 20.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Sandra Schwarte im Studio. Berlin wird gerade wieder von mehreren Gewaltvorfällen erschüttert, an einem Ort, an dem man sie lieber nicht vermutet, an der Grundschule nämlich. Die Taten natürlich nicht zu vergleichen mit dem schrecklichen Amoklauf, der sich im österreichischen Graz gestern zugetragen hat. Dennoch schreckliche Vorfälle auch hier. In Spandau hat ein 13-Jähriger ja kürzlich seinen Mitschüler fast erstochen. Und in Mitte beklagt ein homosexueller Lehrer schweres Mobbing von Seiten seiner Schüler. Was kann man tun? Wenn Kinder und Jugendliche gewalttätig sind, sind Berlins Schulen da noch gut aufgestellt? Darüber hat Inforadio-Redakteurin Silvia Tieks mit Albrecht Lüther gesprochen. Er ist Experte für Gewaltprävention in Berlin.
Herzlich willkommen, Herr Lüther.
Ja, guten Tag.
Sie sind ein gefragter Mann in diesen Tagen aus sehr traurigen Anlässen. Ein fast tödlicher Messerstich eines Grundschülers. Das ist Gewalt, das ist ganz klar. Heftige verbale Attacken von Grundschülern gegen einen schwulen Lehrer, ist das eigentlich auch Gewalt? Ja, oder?
Heftige verbale Attacken sind auch Gewalt, genau. Wir arbeiten seit vielen Jahren, bis ins letzte Jahr auch für das Land Berlin, haben auch ein Gesamtkonzept Berlin gegen Gewalt entwickelt und wir sind da immer von einem erweiterten Gewaltbegriff ausgegangen, ja. Man sollte also nicht nur an diese körperliche Dimension denken, sondern eben auch verbale und psychische Gewalt und ganz klar, was aktuell immer wichtiger wird, sind auch Gewaltformen, die sich gar nicht im physischen Raum abspielen, sondern im digitalen Raum, also Cybermobbing und solche Dinge. Also was wichtig ist, wenn man einen sehr präzisen Gewaltbegriff, sage ich mal, verwenden will, ist eine Absicht, eine Schädigungsabsicht und es ist das Eintreten von Schädigungen bei den Betroffenen. In welcher Form sich das abspielt, das ist erstmal gar nicht so zentral. Jedenfalls muss es nicht immer körperliche Gewalt sein.
Okay, die Polizei verzeichnet für Berlin aktuell eine Verdoppelung der Straftaten gegen Lehrkräfte, wobei wir bei den beiden Fällen, die wir hier diskutieren, ja auch ein Opfer haben, das sein Kind ist. Daran sieht man ja, der Raum Schule ist offenbar in den letzten Jahren wieder, Fragezeichen, ein Ort von Gewalt geworden. Ist das so?
Also zunächst mal würde ich vielleicht ganz allgemein sagen, es gibt immer das große Erschrecken, wenn solche Vorfälle bekannt werden und vor allen Dingen, wenn sie eine bestimmte Dramatik, also eine bestimmte Schwere erreichen. Wir sollten aber trotzdem nicht so tun, als ob Gewalt die große Ausnahme ist. Natürlich, das ist nicht nur in den Schulen, in vielen Orten gibt es in verschiedensten Formen, wenn ich vom Thema Mobbing spreche, Gewalt, verschärfte Konflikte, ungute Erscheinungen und so weiter. Ja, das ist erstmal nichts, wovon man sozusagen komplett überrascht sein sollte, sondern es braucht einen professionellen Umgang damit. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Genauso wie es eine Gesundheitsvorbeugung braucht, braucht es auch eine Gewaltprävention, ja, weil das eben durchaus auch die Regel ist. Und ja, an Schulen kommt sowas auch vor und es kommt gerade in jüngerer Zeit zunehmend vor. Es gab schon auch Zeiten, wo wir mit gutem Gewissen und guten Zahlen auch sagen konnten, das ist weniger geworden. Die Situation hat sich bis vor ungefähr 10 Jahren wirklich deutlich entspannt. Wenn man sich mal erinnert an die Nachwendejahre, die sogenannten Baseballschlägerjahre, ja, wo auch extrem rechte Jugendkulturen, die übrigens mittlerweile auch wieder aus den Löchern gekrochen kommen. Da hatten wir tatsächlich eine Beruhigung so in den 10er Jahren. Und das hat sich geändert wieder. Und eine Zäsur ist wirklich, wenn man so die Kurven anguckt, was wir intensiv machen im Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz und Gewaltdelinquenz, ist die Pandemie. Das hat sich vorher auch schon so ein bisschen angedeutet. Also diese rückläufigen Tendenzen sind so ein bisschen zum Stoppen gekommen. Dann wurde es in der Pandemie deutlich weniger, ist ja klar. Die Schulen waren geschlossen und danach sind die Schüler irgendwie ein bisschen verwandelt, wieder zurückgekommen.
Und jetzt blicken wir auf Grundschüler und wir schauen auf Jungs. Das muss man ja auch sagen. Was ist da los?
Tatsächlich ist es sehr auffällig, dass die dynamischsten Zuwächse im Augenblick aus dem Grundschulbereich kommen. Also wirklich von den Kindern, ja. Auch das war nicht immer so. Und es meistens sind es immer noch Jugendliche, aber die Gewalt auffällig werden. Aber eben bei den Kindern ist es auffälliger geworden. Es gibt viele Merkmale, über die man sprechen kann. Warum werden Kinder oder Jugendliche oder Menschen, Erwachsene gewalttätig? Und diese Geschlechterdimension ist oft so offensichtlich. So sind halt Jungs, die sind halt ein bisschen wilder, dass man da gar nicht weiter drüber spricht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Mosaikstein. Bestimmte Konzepte in der Soziologie nennt man das manchmal auch gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm, wie ein richtiger Mann zu sein hat. Der muss sich eben durchsetzen, der muss körperlich stark sein, der darf sich nichts bieten lassen. Und da hatten wir in den auch sehr positive Entwicklungen, dass solche Rollen sich so ein bisschen flexibilisiert, geöffnet haben. Männer sollten auch ihre Gefühle kennen und so weiter. Und es gibt durchaus Tendenzen auf der großen Weltbühne, wenn man sich mal die Repräsentanten der Weltmächte anschaut, aber auch beispielsweise im Internet, so gewisse Influencer in der Manosphere und so weiter, die versuchen, so hypermaskulinistische Bilder wieder zum Leben zu erwecken.
Bei der Messerattacke in Spandau eines 13-Jährigen, der dieser Tat bezichtigt wird, da sprach die Berliner Schulsenatorin von einem Einzelfall. Ist das Ihrer Beobachtung nach auch tatsächlich so? Messerkriminalität doch in der Form nicht so häufig an Schulen?
Ja, solche Fälle extremer Gewalt, solche Amokläufe sind sicherlich an Schulen Ausnahmen, aber gleichzeitig, ohne dass ich jetzt in dieses Horn Messerkriminalität und so ist auch eine komplizierte Debatte stoßen will, gibt es aber tatsächlich sehr klare Evidenzen, also zum Beispiel polizeiliche Zahlen, auch dort wieder nach der Pandemie, geht dieser Einsatz von Messern deutlich hoch. Auch dort sind es wieder Kinder und Jugendliche, die da vor allen Dingen auffällig werden.
Sie hören das vis-à-vis im Inforadio mit Albrecht Lüther, Experte für Gewalt und Prävention. Sie beobachten das seit vielen, vielen Jahren. Sie haben jährlich ein Monitoring, also einen Bericht erstellt über Vorfälle an Schulen und im öffentlichen Raum in der ganzen Stadt. Und Sie arbeiten an Konzepten, theoretisch und praktisch, was man tun kann. Was kann man tun gegen Messerkriminalität? Was hat ein Messer in der Hand eines 13-Jährigen verloren?
Eine der, glaube ich, wichtigsten Maßnahmen, die es auch tatsächlich gibt, ist ein Angebot des LKA. LKA Präv, die Zentralstelle für Prävention ist das. Die haben in vielen Direktionen und Abschnitten, genau, das Landeskriminalamt, ne? Sogenannte Präventionsbeauftragte. Und es gibt Polizeibeamte, die in einer Unterrichtseinheit und Beamtinnen geschult sind, um jugendliche Schülerinnen vor Ort an den Schulen über die Gefahren des Messergebrauchs aufzuklären. Ja, das ist so mit Medieneinsatz, mit Rollenspielen und allem drum und dran. Und das ist wahrscheinlich kein Mittel, um so eine gezielte Tat, wie wir sie in Spandau beobachtet haben, der vorzubeugen. Aber oft gibt es eben auch die Situation, und das wissen wir aus den Befragungen seiner Zeit in der Evaluation, dass die Jugendlichen gar nicht aggressiv sich fühlen, sondern die glauben, sie müssen sich schützen. Sie sehen Berlin als eine gefährliche Stadt. Sie sind abends unterwegs irgendwo, weiß ich nicht, am Ostkreuz, am Alex und denken, hu, ich nehme mal lieber ein Messer mit. Das haben die anderen ja auch. Ja? Und dann kommen Gruppenkonstellationen, dann zieht das irgendjemand und dann eskaliert das. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche naiv sind, wenn sie ein Messer mitnehmen. Aber es ist eben oft so, dass schon ein kleiner Stich, wenn er eine Arterie trifft oder so, da muss nicht viel passieren. Und dann sind die Leute in Lebensgefahr. Ja? Das sind so Themen, die in dieser Einheit, in dieser Unterrichtseinheit vermittelt werden wollen. Und das ist aber, soweit ich das überblicke, auch das einzige wirklich themenspezifische Angebot, was wir in Berlin haben, was zum Thema Waffenmesser informiert.
Und grundsätzlich, wir haben ja an Berlins Schulen Psychologen, wir haben Sozialarbeiter. Mal mehr, mal weniger. Es ist jetzt keine allzu üppige Ausstattung. Es gibt teilweise Schulstationen, da sind dann richtige Teams vorhanden. Ist das nicht schon ein guter Präventionsansatz, dass da Leute sind vom Fach, die einen Blick auf die Schüler haben, Gesprächsangebote machen können?
Das ist völlig außer Frage meines Erachtens und das kann man nicht deutlich genug unterstreichen. Also die rückläufigen Tendenzen bis so Mitte der 10er Jahre, ja, bis 15, 16, 17 sowas, die wir beobachtet haben, das ist in der Forschung eigentlich Konsens, dass das was damit zu tun tun hat, dass man das Thema ernst genommen hat und dass man Präventionsangebote entwickelt hat in ganz anders unterschiedlichen Kontexten. Das kann man auch in Bezug auf einzelne Maßnahmen ja nachweisen, dass sowas wirkt. Und gerade so, wenn es in die Infrastruktur, in die Schulen selbstverständlich geht, sind das ganz, ganz wichtige Sachen. Eine andere Sache, was die Schulen betrifft, will ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Wir haben große Förderprogramme des Landes Berlins, Jugendsozialarbeit an Schulen, die auch in der Regel weiterentwickelt wurden, weil auch insgesamt das Bewusstsein sich dafür gestärkt hat oder verfestigt hat, dass das Schule ohne sozusagen, dass sie auch als ein sozialer Ort gestaltet wird, einfach nicht mehr funktioniert. Die Schüler sind zu komplex, zu divers geworden, bringen oft bestimmte Kompetenzen sozialer Art gar nicht mehr so selbstverständlich mit in die Schule. Also um gut in Mathe und Deutsch zu werden, muss man auch manchmal über Gefühle sprechen beispielsweise, um es jetzt mal einfach zu sagen, ja. Aber es gibt auch ein spezifisches Landesprogramm. Es ist aufgelegt worden neben diesem großen Jugendsozialarbeit an Schulen. Das heißt Pro Respekt, gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten. Und da wurde sehr gezielt geguckt nach Schulen, die auch eine Gewaltproblematik haben und dann auch versucht, längerfristig zu arbeiten. Weil eigentlich geht es darum, man muss Schulentwicklungsprozesse aufbauen. Ja, man muss überlegen, in welchen Jahrgängen machen wir welches Angebot. Das muss sozusagen so ein bisschen, das haben aber tatsächlich viele Schulen auch. Viele Schulen haben auf Papier, zumindest wir machen einen Klassenrat, wir haben Konfliktmediation, es gibt auch landesgeförderte Programme, Fairplayer, Klasse 2000. Viele wissen das nicht, aber das ist wirklich auch ein groß ausgebautes Feld, ja, und darum geht es, solche Strukturen auch verlässlich vorzuhalten, dass die Leute...
Und sie zu nutzen.
Und sie zu nutzen. Ja, aber ich denke, also gerade was Schulsozialarbeit angeht, Schulstationen und so weiter, also ich bin auch Vater und ich kenne Berliner Schulen aus eigener Erfahrung, da hatte ich den Eindruck, das ist schon wichtig, dass die da sind und die werden auch genutzt. Ob das Sportangebote sind, ob das eine Zuwendung ist, ob das einfach Beziehungspersonen auch sind, an die man sich mal wenden kann, die einen eben nicht benoten oder auch anders sehen, als das Lehrkräfte vielleicht machen.
Geben Sie uns zum Schluss Ihr Gefühl. Sind wir noch auf dem richtigen Weg als Stadt in der Gewaltprävention an Schulen? Drohen wir irgendwo gerade wieder auszubüchsen, auf einen falschen Weg zu geraten, oder ist es doch dann nicht so schlimm?
Also ich würde sagen, es ist Aufmerksamkeit geboten und das ist gar nicht Berlin-Bashing, sondern das gilt auch in Österreich und in anderen Städten in Deutschland. Das ist wirklich ein allgemeiner Trend nach der Pandemie. Ja, da muss man nochmal genau hingucken. Ein Ergebnis des Jugendgewaltgipfels, wo ja schon mal über solche Themen gesprochen wurden vor nicht allzu langer Zeit, war allerdings, bitte jetzt nicht Projektitis und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Bitte keine Strohfeuer, sondern die Regelstrukturen stärken. Also tatsächlich, es gibt einige Angebote und es geht darum, dass die auch wirklich verlässlich arbeiten können. Und das ist leider nicht so. Also ich rede jetzt nicht von der Arbeitsstelle Gewaltprävention, die ich geleitet habe, sondern von queeren Bildungs- und Präventionsprojekten, ja, im Blick auf diese Moabiter-Schule. Es gibt Projekte wie Queer-Format und genau die sind es, die quasi zum Ende letzten Jahres nicht wussten, ob es überhaupt weitergeht, ja, wo viel improvisiert wurde. Es geht nicht immer um viel mehr Geld, aber um eine bestimmte Verlässlichkeit, solche Strukturen weiterzuentwickeln. Und ein anderer Punkt, der aber wirklich auch dann bildungspolitischer Art ist, aber den ich zumindest nochmal nennen möchte. Ich hatte jetzt bei dem Blick auf Moabit das Gefühl, dass auch in den Abstimmungsmechanismen, in der Bildungsverwaltung, in den Schulaufsichten einiges nicht so richtig rund lief. Ich habe oft mit Fachlehrern und Präventionsexperten gesprochen, die neidisch nach Hamburg geguckt haben. Da gibt es auf Landesebene eine große Beratungsstelle Gewaltprävention. Wir haben in Berlin eine Antidiskriminierungsbeauftragte und eine Antimobbingbeauftragte mit wenig Personal und eine dezentrale Struktur der Sibutze. Ja? Aber eine wirklich sichtbare Adresse, die vielleicht auch proaktiv die Schulen nochmal auffordert. Da könnte ich mir persönlich durchaus vorstellen, als Frage, ob man da nicht von Hamburg sich was abgucken kann.
Das nehmen wir mit. Ich danke Ihnen, Albrecht Lüther, dafür, dass Sie hier waren und uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen und Ihrer Expertise.
Dankeschön.
Albrecht Lüther war das. Er leitet die Arbeitsstelle Gewaltprävention beim unabhängigen Camino-Institut in Berlin.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Nadine Kreuzhaler. Gar nicht so leicht, das Berliner Film- und Medienfestival Dokumentale auf den Punkt zu bringen. So groß ist die Vielfalt an Formen und Locations. Klar ist, es widmet sich dem dokumentarischen Erzählen und findet zum zweiten Mal statt. Kulturreporter und Filmexperte Alexander Soyer hat sich mit den Gründerinnen unterhalten und sich einen Überblick verschafft.
Die Dokumentale als dokumentarische Wundertüte. Kino nicht nur im Kino, sondern auch im Zeiss Planetarium, im Kater Blau oder der Skatehalle, Virtual Reality, Lesungen, Konzerte, Partys, Podcasts und sogar Aikido Sessions in den Atelier Gardens, dem Festivalzentrum am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes, nur eine von 18 Festival-Locations. Fast immer, so Anna Ramskogler-Witt, geht es auf der Dokumentale um ein Spiel mit den unterschiedlichsten und manchmal auch ungewohnten dokumentarischen Erzählformen. Für jeden ist etwas dabei und wer für das eine kommt, der bleibt dann im besten Fall für das andere, so Vivien Schröder.
So versuchen wir, die Welt größer aufzumachen, die Leute neugierig zu machen und einzuladen, herzukommen und zu entdecken.
Wie und wo etwas erzählt wird, ist auf der Dokumentale fast so spannend wie das, was erzählt wird. Die Vielfalt selbst ist hier das Programm, so Ramskogler-Witt.
Das heißt, wir haben total schöne, positive Filme und Erzählungen bis hin zu dem, was unsere Zeit auch prägt, Kriege und Konflikte, das alles dazwischen.
10 Tage Dokumentale, das ist eine Entdeckungsreise. Mit einem sozusagen dokumentarischen Tanzexperiment, der immersiven Ballettperformance Glanz und Widerstand zum Mythos Marlene Dietrich, wird die Dokumentale eröffnet. Weitere 3 Chancen gibt es dann noch während des Festivals, das mitzuerleben. Dazu Fotoausstellungen, Podcasts live vor Publikum, ein ausgewähltes Kinderprogramm sowie verschiedene Workshops. Und dazu Dokumentarfilme, deren Themen von syrischen Fluchtgeschichten über das Porträt eines queeren Rabbis bis zu Schallplattensammlern im früheren Jugoslawien oder der ersten US-Amerikanerin im Allreichen. Die Dokumentale ist schon im 2. Jahr nun die erste Adresse für alles, was nicht-fiktionales Erzählen angeht. Und dazu gibt es Genuss und Begegnungen.
Die Dokumentale läuft bis zum 22. Juni an verschiedenen Orten in Berlin.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hatte eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil er bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der kann zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung per Veto blockieren. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
Der frühere Hollywood-Produzent Weinstein ist in einem neu aufgerollten Strafprozess in einem Fall für schuldig befunden worden. Ein Geschworenengericht in New York legte ihm den sexuellen Übergriff auf eine Produktionsassistentin zur Last. In einem weiteren Fall sprach es Weinstein frei. Zu einem dritten Anklagepunkt wegen Vergewaltigung werden die Beratungen morgen fortgesetzt. Weinstein verbüßt derzeit eine 16-jährige Gefängnisstrafe. In der JVA Berlin-Tegel ist erneut ein Straftäter nicht von einem Ausgang zurückgekehrt. Das hat die Justizverwaltung dem RBB bestätigt. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Der 39-jährige Mann, der unter anderem wegen 2 Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt, war am Sonntagabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit September 2024. Alle anderen verliefen problemlos. Die Berliner Polizei sucht nach dem Flüchtigen. Aus Justizkreisen heißt es, das Gefahren Potenzial sei nicht vergleichbar mit anderen Fällen. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger bei Ausgängen geflüchtet. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Die Beach Boys waren vor allem in den 60er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten